Wer nicht am Verhandlungstisch sitzt, steht auf der Speisekarte. Diese Gefahr, jüngst skizziert von CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, hat die Ukraine scheinbar abwenden können. Es soll wieder Waffenlieferungen und Geheimdienstinformationen der USA geben. Aber es wird eben nicht auf Augenhöhe verhandelt. Trump kann der Ukraine jederzeit wieder fallen lassen wie eine heiße Kartoffel und den Weg freimachen für Wladimir Putin. Trumps Schlingerkurs, was wird aus der Ukraine? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns, meine Gäste. Hier im Studio ist Melinda Crane, US-amerikanische Journalistin. Sie leben in Deutschland und arbeiten unter anderem für die Deutsche Welle. Zugeschaltet aus Kiew ist Denis Trubetskoy, ukrainischer Journalist. Sie arbeiten für verschiedene deutschsprachige Medien aus der Ukraine, berichten allerdings auch über Russland und Belarus. Frau Professorin Gerlinde Kreutl ist Politikwissenschaftlerin an der Universität Regensburg und Expertin für Sicherheits- und Geopolitik. Und Jan Techau vom Think Tank Eurasia, einem Expertengremium, wenn man so will. Dort sind Sie Direktor für Deutschland und außerdem arbeiten Sie als Strategieberater und Autor. Herr Trubetskoy, diese Meldungen aus Chita jetzt, die USA nehmen Waffenlieferungen wieder auf, es gibt wieder Geheimdienstinformationen. Im Gegenzug hat sich die Ukraine bereit erklärt für einen 30-tägigen Waffenstillstand, wenn denn Putin mitmacht. Den letzten Halbsatz werden wir gleich noch genauer besprechen. Sind die Hoffnungen jetzt berechtigt gewesen, die man in diese Verhandlungen in Saudi-Arabien gesteckt hat, aus Sicht Ihres Landes?
Wir leben in einer absolut kranken Welt, in der die USA und der US-Präsident, also die Führung in den USA, außenpolitisch inkompetent zu sein scheint. Und deswegen war es im Voraus klar, dass es eigentlich bei diesen Treffen vor allem um Schadenbegrenzung geht, also dass die Ukraine sich auf die USA nicht mehr verlassen kann, dass die USA nicht mehr der strategische Partner Nummer eins für die Ukraine ist. Das war im Voraus klar. Und von daher sind die ersten Ergebnisse dieses Treffens eigentlich ein voller diplomatischer, also in dieser kranken Realität, ein voller diplomatischer Erfolg der Ukraine. Also wenn jetzt zumindest die von beiden genehmigten Waffenlieferungen wieder aufgenommen werden und jetzt wieder auch Aufklärungsdaten mit der Ukraine geteilt werden, dann hat sich das Team um Andrei Yermak, um den ukrainischen Stabschef, um den Stabschef von Zelensky wirklich das realistische Maximum aus diesem Treffen herausgeholt.
Frau Crane, jetzt ist es ja das Ziel von Donald Trump, dass es so schnell wie möglich dort Frieden geben soll. Wie gesagt, wir reden gleich noch über die Rolle von Wladimir Putin. Worum geht es eigentlich, Trump, bei diesem Treffen in Chita? Es ist ja klar, die Waffen sollen schweigen, es ist noch ein weiter Weg dahin. Was führt er wirklich im Schilde?
Trump ist ein Dealmaker und er will einen Deal. Und er hatte versprochen vor seiner Wahl, er könnte in 24 Stunden Frieden liefern in der Ukraine. Dann nach der Wahl hieß es, die ersten 100 Tage vielleicht nach der Amtseinführung. Und das heißt, er ist unter Druck. Seine Glaubwürdigkeit steht hier im Spiel. Und deswegen war es, glaube ich, heute wirklich wichtig, irgendein Ergebnis zu präsentieren, was man aber jetzt tatsächlich an Moskau weitergibt. Mhm. Und es gibt sehr viele Gründe zu zweifeln, dass Moskau das alles denn gleich übernimmt. Aber wenn ich sage, dass Trumps Glaubwürdigkeit auf dem Spiel steht, das heißt also, dass auch Trumps Image von Stärke, Trumps Image von Macht, das ist ihm wichtiger als alles andere. Und das haben wir auch im Oval Office gesehen, als er Präsident Zelensky beschimpft und gebasht hat und praktisch ihn gedemütigt. Und was wir wissen, ist, Trump ist absolut unberechenbar. Zelensky hat jetzt alles versucht, um doch Dankbarkeit zu zeigen, um einen Friedensplan selbst vorzuschlagen. Das scheint teilweise in dieses Abkommen oder in diese Vereinbarung eingeflossen zu sein. Und trotzdem, das ist alles sehr flüssig.
Ein Vorschlag der USA gewesen, diese 30 Tage, die jetzt die Waffen schweigen sollen. Frau Kreutl, das ist ja immer ein Wechselbad der Gefühle gewesen. Man hat ja sonst gibt's immer so die Rollenverteilung Good Guy, Bad Guy. Das macht alles Donald Trump. heute so, morgen genau das Gegenteil. Wie muss man denn das verstehen? Pokert er da? Spielt er mit den Gefühlen der anderen oder steckt da eine Strategie dahinter?
Ich wünschte, es würde eine Strategie dahinter stecken, aber man hat momentan den Eindruck, dass es hier einfach ganz viele Stimmen aus Washington gibt und dass auch der Präsident sehr wankelmütig ist. Ich glaube, das Einzige, was wir wirklich als Gesetz annehmen dürfen, ist, dass Donald Trump diesen Krieg in der Ukraine möglichst schnell beenden möchte oder zumindest die USA aus diesem Krieg lösen möchte, was auch immer der Preis ist für dieses Szenario. Und das, glaube ich, ist das Einzige, auf das wir uns wirklich verlassen können. Alle Details werden sehr kurzfristig und vielleicht auch sehr, ja, ich sag mal, disruptiv und wankelmütig in Washington entschieden. Und deshalb hören wir auch ganz unterschiedliche Stimmen. Und wir können nicht genau einschätzen, ob jetzt hier so ein Masterplan dahinter stecken sollte, um die Russen mal an den Verhandlungstisch zu kriegen. Oder ob am Ende, und das ist meine Befürchtung, einfach wirklich dieser Instinkt von Präsident Trump hier die entscheidende Rolle spielt, dass er diesen Krieg möglichst schnell beenden möchte und dass vor allem auch die Innenpolitik sehr stark mit reinspielt, wie er Selenskyj sieht und wie er Putin sieht.
Herr Techau, kann denn die Ukraine diesen außenpolitischen Schlingerkurs von Donald Trump überleben? Man weiß jetzt nicht, was als nächstes kommt. Das kann ja morgen wieder ganz anders aussehen, selbst wenn wir davon ausgehen, dass heute Nacht die Ukrainerinnen und Ukrainer vielleicht etwas ruhiger schlafen.
Also ich glaube, zu den Nachrichten von heute Abend kann man erstmal sagen, wir kennen die Bedingungen jetzt dieses Waffenstillstandes noch gar nicht. Es ist jetzt erstmal eine Ankündigung, dass sich die Ukraine ganz grundsätzlich darauf eingelassen hat und dieser amerikanischen Idee zugestimmt hat. Das ist natürlich ein Messaging an Putin. Der muss jetzt kommen, der muss sich jetzt entscheiden, ob er das mitträgt und unter welchen Bedingungen. Und um auf Ihre Frage zu antworten, können die Ukrainer das überleben? Das hängt von zwei Dingen ab. Erstens, wie weit ist Putin bereit, sich darauf einzulassen? Und zweitens, lassen die Amerikaner die Ukraine am Ende, unter welchen Bedingungen auch immer, komplett fallen, ja oder nein? Denn ohne ein Mindestmaß an amerikanischer Unterstützung wird die Ukraine diese Auseinandersetzung mit Russland nicht dauerhaft überleben können. Es geht vielleicht nicht um das volle Set sozusagen militärischer Unterstützung, aber Kernbereiche, die auch die Europäer und andere nicht so leicht ersetzen können, muss Amerika weiter liefern unter allen Bedingungen. Und wenn das nicht Teil des Waffenstillstandes ist, ist das am Ende auch für die Ukraine keine gute Nachricht.
Also Gretchens Frage ist jetzt ja, wird sich Putin darauf einlassen, wird er da einschlagen? Damit steht und fällt diese Abmachung ja auch. Was glauben Sie, hat er wirklich Interesse an einem Waffenstillstand? Denn militärisch läuft es für ihn doch eigentlich ziemlich gut und im Zweifel steht Donald auf seiner Seite.
Also eigentlich kann Putin einem Waffenstillstand nur dann zustimmen, wenn diese Zeit, die dann die Waffen schweigen, nicht genutzt wird, um die Ukraine stärker zu machen. Denn Putin sieht sich im jetzigen, im gegenwärtigen Verlauf auf der Siegerstraße. Die Zeit spielt für ihn, so wird das in Moskau betrachtet. Der Westen ist wankelmütig. Putin glaubt, dass Trump wesentliche Teile der russischen Agenda im Prinzip liefert, ohne dass er dafür viel tun muss. Das heißt, die Frage ist jetzt, unter welchen Bedingungen kann das jetzt sich sozusagen vollziehen, kann da ein Deal gemacht werden. Wenn es bedeutet, dass diese Zeit, dieser Monat, diese 30 Tage genutzt werden, um die Ukraine maximal weiter sozusagen zu versorgen, aufzurüsten, mit Training und mit allen möglichen Dingen militärischer Unterstützung, dann ist das für Putin vielleicht kein Deal, auf den er eingehen kann. Mhm. Denn er muss die Zeit ja sozusagen rausholen, ohne dass die Ukraine dadurch stärker wird. Das wäre ansonsten gegenläufig zu seinem Plan.
Herr Trubetskoy, wäre das vielleicht auch im Sinne der Ukraine, dass es vielleicht doch noch nicht zu einem Waffenstillstand kommen, denn jetzt würden ja erstmal wieder Waffen kommen. Geheimdienstinformationen, die würde die ukrainische Armee im Gefechtsfeld wieder stärken. Das würde ja jetzt eigentlich zum Erliegen kommen. Wie sind die Interessen der Regierung in Kiew?
Wir müssen hier in erster Linie auf die wirkliche Realität schauen. Also es ist gesetzt, glaube ich, egal was jetzt passiert in der nächsten Zeit, dass die Waffenlieferungen aus den USA nicht mehr in der Form kommen werden, wie sie früher gekommen sind. Also die Zeiten der kostenlosen Unterstützung der Ukraine aus Washington ist vorbei. Und für die Ukraine geht es eigentlich darum, um zu sichern, dass beispielsweise überhaupt Waffen aus den USA geliefert werden. Diese Waffen werden vermutlich sowieso in welcher Form auch immer verkauft, vor allem über Europa. Und das ist in der Realität eigentlich das Maximalziel und das Größte, was man erreichen kann. Also ich glaube jetzt nicht an richtig neue Pakete Donald Trumps. Und von daher müssen wir, glaube ich, aus ukrainischer Perspektive einfach auch sagen, also ein Waffenstillstand mit Russland ist immer eine Gefahr und die Ukraine hat eine große Erfahrung mit Waffenstillständen mit Russland. Aber die Realität ist natürlich, dass es die Ukraine ist, wo dieser Krieg in erster Linie ausgetragen wird, dass es die ukrainische Infrastruktur, die tagtäglich vernichtet wird und so weiter und so fort. Und von daher hat die Ukraine natürlich beinahe ein größeres Interesse an einem Waffenstillstand. Aber das ist halt auch deswegen der Punkt. Also Russland setzt auf einen langen Abnutzungskrieg und Russland sieht sich im Vorteil in diesem langen Abnutzungskrieg. Russland sieht die Position der USA und die Politik der USA. Und deswegen ist es für mich vollkommen unvorstellbar, dass Russland jetzt einfach einem bedingungslosen Waffenstillstand zustimmt, dass Russland Verhandlungen imitieren wird, in die Länge zählen wird und so weiter und so fort, das steht außer Frage. Aber ich glaube, ein wirklicher Waffenstillstand und eine krasse Vorbedingung auf russischer Seite befindet sich im Fantasiebereich und nicht in der politischen Realität.
Frau Kreutel, würde denn ein Bündnis Ukraine-USA jetzt gestärkt werden, wenn Putin dieses Angebot ausschlägt?
Das denke ich schon, weil jetzt wirklich der Ball in Moskau liegt. Wenn so ein Verhandlungsdeal auf dem Tisch liegt und Putin sich verweigern würde, einem Waffenstillstand, dann kann natürlich der Zorn Donald Trumps auch ihn sehr schnell treffen. Also wir haben es wirklich mit einem sehr unberechenbaren Präsidenten zu tun. Ich glaube aber nicht, dass wir damit rechnen sollten, dass plötzlich die USA all ihr Gewicht hinter die Ukraine stellen werden, einfach weil Donald Trump sehr klar gemacht hat, dass das nicht sein Interesse ist. Er möchte einen letztlich, wie auch immer gearteten Interessenausgleich mit Russland, weil sich die USA auf China konzentrieren wollen. Insofern, man hört das immer von republikanischer Seite, da gibt es ja auch manche Falken, die sagen, wenn Putin nicht mitspielt, dann könnte Trump auch ganz scharf auf ihn reagieren und den Druck erhöhen. Ob das wirklich seine Präferenz ist, das wage ich zu bezweifeln.
Das haben wir von Trump noch nie gesehen, dass er wirklich einen konkreten Druck auf Putin übt. Und Trump ist ein absolut großer Bewunderer von Strongmen, von den autoritären Führern dieser Welt und gerade von Wladimir Putin. Und vor allem, was so viel, was er macht, auch innenpolitisch gerichtet ist, gerichtet an seine Anhänger, denen er versprochen hat, diesen Krieg bald zu beenden. Meine Vermutung wäre eher, wenn Putin nicht mitmacht, dass Trump den Druck auf Zelensky erhöht. Trump unterscheidet nicht zwischen Freunden und Verbündeten auf der einen Seite und Rivalen und Feinden also auf der
Ukraine
anderen
sagt,
Seite.
Die sind alle gleich für ihn. Wir sind für einen Waffenstillstand, wird trotzdem der Druck auf denjenigen erhöht, der den Waffenstillstand will,
genau
die Ukraine,
wie da im Oval
obwohl
Office.
Eigentlich Putin der Adressat wäre.
Genau wie da im Oval Office, weil wir wissen ja, Zelensky wollte genau das erklären, was wir gerade gehört haben, dass in Ukraine sämtliche Waffenstillstände immer wieder von Russland gebrochen worden sind. Und davon wollte Trump nichts hören. Zelensky wollte über Sicherheitsgarantien sprechen. Davon wollte Trump nichts hören und hat ihn dann klein gemacht. Weil Trump würde in diesem Fall, denke ich, eher den Stärkeren dann praktisch den Weg ebnen, weil es seiner Meinung nach eigentlich egal ist. Er möchte einfach einen Deal.
Herr Techer, der Vertraute von Donald Trump, Steve Witkoff, der ja auch in Saudi-Arabien mit dabei ist, der eigentlich der starke Mann, der das Ohr des Präsidenten auch hat, der hat jetzt gesagt, hier wird über Rahmenbedingungen für ein Friedensabkommen verhandelt. Mutmaßlich meint er auch, dass die USA im Zuge eines Deals sozusagen die seltenen Erden der Ukraine zum Nulltarif bekommt. Geht es wirklich um einen solchen Deal? Ist das die eigentliche Absicht der USA, den Konflikt, den Krieg, den Russland angefangen hat, gegen die Ukraine damit zu beenden? Oder steckt da noch etwas ganz anderes dahinter?
Also ich glaube, die Bodenschätze sind nicht das primäre Ziel, aber das ist ein sozusagen willkommenes Zusatzgeschäft, das man dann auch noch machen kann, wenn man sich hier schon in so einer diplomatischen Großlage befindet. Ich glaube, das wichtigste Ziel für Trump ist tatsächlich zu liefern, dieses Versprechen zu liefern. Er hat auf irgendeine Art und Weise, und wenn es der schäbigste Deal ist, den man sich vorstellen kann, sozusagen diesen Krieg irgendwie beendet. Dass er das zu Hause an seine Wähler weitergeben kann und sagen kann, hör zu, niemand hat es geschafft, Biden hat es nicht geschafft, die Europäer haben es nicht geschafft, aber ich habe es geschafft. Und deswegen bin ich auch etwas sozusagen skeptisch zu dem, was Melinda gerade gesagt hat. Ich glaube schon, dass es eine Situation gibt, wo Trump auch den Druck auf Putin erhöhen könnte, weil er eben diesen Frieden und diesen Waffenstillstand will unter allen Bedingungen. Und wenn Putin jetzt nicht Ja sagt, wenn Putin nicht zustimmt, dass das so jetzt kommen kann, dann kann man sich eben auch vorstellen, dass es keine Sanktionserleichterungen für Russland gibt. gibt, dass man auch am Energiemarkt oder auch am Finanzmarkt nochmal die Schrauben anzieht. Es gibt ja auch Äußerungen in diese Richtung aus dem amerikanischen Camp. Ich glaube, es gibt immer wieder Messaging auch an Putin. Hör zu, du musst dich auch bewegen, weil die Amerikaner, auch die wirklich die Hardcore-Trumpists, haben verstanden, dass Putin ein ganz wesentlicher Faktor in dieser Friedensfrage ist und nicht Zelensky eigentlich die erste Hürde ist, sondern Putin die wichtigste Hürde ist, die man nehmen muss. Und alles hängt jetzt davon ab, ob Putin sich auf diesen Deal einlässt. Und das wissen wir ja noch gar nicht, was die Amerikaner den Russen auch versprochen haben im Gegenzug. Wird man bei den Sanktionen weicher werden? Etwas, das Putin eigentlich sehr gerne möchte. Und wird man möglicherweise sagen, okay, ein Waffenstillstand von amerikanischer Seite kann nur dann bewilligt werden, wenn die Europäer dann auch mit ihrer Unterstützungsleistung für die Ukraine aufhören. Denn das ist ja ein wichtiges Ziel für Putin, dass dieser Waffenstillstand nicht genutzt wird, um dann die Ukraine eigentlich wieder stärker zu machen.
Lassen Sie uns doch ganz kurz noch mal, Herr Trubezkoi, auf die Ukraine schauen in dem Zusammenhang. Haben denn die Ukrainerinnen und Ukrainer Vertrauen zu Trump, wenn sie jetzt sich in Erinnerung rufen, wie ein ehemaliger Verbündeter vor laufenden Fernsehkameras im Oval Office regelrecht übers Knie und vermöbelt wurde von Trump und G.D. Vance, also seinem Vizepräsidenten, eine ja eher für Ukrainer schaurige Veranstaltung. Kann nach solchen Erfahrungen so etwas entstehen wie Vertrauen der ukrainischen Bevölkerung gegenüber Donald Trump?
Also die Ukrainer haben überraschend optimistisch auf die Amtszeit von Trump geschaut. Trump hatte höchste Umfragewerte in Europa, gerade in der Ukraine. Und da gab es zwei Gründe dafür. Also der eine Grund war einfach, ja, vielleicht hat das Ganze irgendwie etwas schneller ein Ende als gedacht. Das war pragmatisch, vielleicht nicht pragmatisch, aber halt so gedacht worden. Und der andere Punkt war, ja, dass man wusste, dass man auch mit der bloßen Voraussetzung der Beitrittsstrategie auch nicht besonders weitergekommen wäre. Im Moment ist dieses Vertrauen ehrlicherweise komplett weg. Also man weiß, dass diese großen Männer dieser Welt, Trump und Putin, sich eher gegen die Ukraine stellen und das vereint die ukrainische Bevölkerung wieder auch verstärkt um den Präsidenten Zelensky. Und es gibt insgesamt so ein bisschen das Gefühl, das ähnliche Gefühl wie in den ersten Kriegstagen, Kriegswochen, Kriegsmonate, wo sich die Menschen auch wirklich tatsächlich auch verstärkt vereinen. Natürlich ist das nicht 1:1 vergleichbar. Natürlich sind die Menschen nach diesen 3 bzw. 11 Jahren müde, aber trotzdem ist dieser Effekt der ukrainischen Gesellschaft anzumerken. Aber mit Trump können sich die Ukrainer im Moment nichts anfangen. Er ist fast wie ein Putin im Prinzip.
Frau Kreutl, es ist gerade schon angeklungen, Europas Haltung zur Ukraine, die besondere Position, die wir haben als Unterstützer politisch, wirtschaftlich und besonders militärisch. Wie sollte sich in einer solchen Situation Europa verhalten? Eher zurückhalten, damit Putin sozusagen beidreht? Oder muss man trotzdem ganz klar und deutlich bei dieser Unterstützung der Ukraine bleiben?
Ich würde gerne eine Bemerkung voranstellen. Wir haben jetzt über Waffenstillstand, Waffenruhe, Frieden gesprochen. Und da müssen wir erstmal festhalten, Frieden ist wirklich ein großes Wort. Also da sind wir meilenweit entfernt. Wir sollten nicht die Illusion haben, dass wenn jetzt, selbst wenn eine 30-tägige Waffenruhe klappen würde, und das ist noch mit Fragezeichen versehen, da sind wir meilenweit entfernt von dem Frieden. Das heißt, wir sind auf jeden Fall am Anfang eines langen Prozesses. Und jetzt komme ich zur Antwort auf Ihre Frage. Ich sehe keinen realistischen Pfad, wie Europa ohne die USA oder gegen die USA wirklich die Ukraine so stark machen könnte, dass man sich gegen Russland durchsetzen könnte. Und insofern muss eine realistische Lageanalyse Ausgangspunkt sein. Das ist nicht schön. Und wir haben es eben gehört, das Vertrauen in Trump ist weg. Aber das kann man sich vielleicht jetzt auch nicht leisten, dass man dann sagt, okay, wir wollen ohne die USA versuchen, mit Russland zurechtzukommen. Das wird so nicht klappen. Also ich glaube, man muss versuchen, in dieser schlechten Lage das Beste draus zu machen und immer versuchen, konstruktiv zu signalisieren, wie friedenswillig die Ukraine ist, was selbstverständlich ist. Aber es ist für die Trump-Regierung halt trotzdem wichtig, dass es immer und immer wieder wiederholt wird und dass man auch einfach das Gewicht auf Putin legt und ihn in die Pflicht nimmt. Es hilft nicht, zu verhandeln und zu sagen, Putin hält kein einziges Abkommen, das er jemals unterzeichnet hat. Das ist richtig, aber es bringt uns in der Situation nicht weiter. Also ich glaube, wir müssen sehr eigentlich kleinteilig denken und sehr bescheiden auch unsere eigenen Möglichkeiten einschätzen. Wir müssen versuchen, in einer schlechten Lage das Beste daraus zu machen?
Weil das so ein langfristiger Prozess ist, sind diese Friedensgarantien so absolut unerlässlich. Und die Franzosen und Großbritannien haben auch einen Plan vorgestellt, wonach die mit anderen Ländern zusammen eine Friedenstruppe zusammenstellen könnte, was einen Waffenstillstand bewahrt. Allerdings ist da auch ein amerikanischer Backstop, wie man sagt, also auf jeden Fall eine Art amerikanische Garantie, sehr wichtig.
Und die gibt ja, die gibt Trump ja, die gibt er ja. Der sagt ja, also wenn ihr uns die seltenen Erden rausrückt, das ist so wieder eine Art Schutzgeld für die der Ukraine, dann werden es die Russen nicht wagen, wenn amerikanische Minenarbeiter diese seltenen Erden gewinnen in der Ukraine, mit dem Panzer um die rumzufahren oder direkt in die Mine rein, sondern dann lassen sie die Amerikaner in Ruhe dort ihre
Deals machen,
ihr Business machen und
niemand weiß genau, welche seltenen Erden da sind, genau wie diese dann auch gefordert werden können. Das ist eine sehr vage Geschichte. Und deswegen hatte Zelensky da im Oval Office gesagt, das reicht mir nicht. Ich möchte klassische Sicherheitsgarantien. Die Sache ist, Trump will diesen amerikanischen Anhängern, die ihm so wichtig sind, er will ihnen auch zeigen, die Europäer übernehmen jetzt mehr Verantwortung für ihre Sicherheit, weil ich sie dazu zwinge. Und deswegen ist es klug von Frankreich und Großbritannien, genau diesen Weg zu gehen, dass sie irgendwas präsentieren können. Ja, das machen wir. Wir werden auch mehr für Verteidigung ausgeben. In der Hoffnung, dass sie damit irgendeine amerikanische Kooperation aufrecht erhalten.
Ohne die es ja nicht geht.
Ohne die es nicht geht. Also es wird keine europäische Friedenstruppe in der Ukraine über längere Zeit operieren können, die nicht amerikanische Unterstützung bekommt. Mindestens mal bei den Aufklärungs- und nachrichtendienstlichen Ergebnissen, bei all diesen Dingen, die die Europäer selber in dieser Art und Weise so nicht können. Aber auch, was die militärstrategische Enabler nennen, also Strategic Airlift, bestimmte Air Defense, Luftverteidigungsfähigkeiten, das sind alles Dinge, die die Europäer nicht in dieser Stückzahl und in dieser Qualität vorlagern können. Aber das sind alles müßige Diskussionen eigentlich, weil erstmal muss rauskommen, unter welchen Bedingungen Putin einem solchen Waffenstillstand jetzt überhaupt zustimmt. Wenn eine Bedingung ist, keine westlichen Truppen in der Ukraine, dann ist diese ganze Friedenstruppe-Geschichte sowieso schon mal müßig. Und selbst wenn es zu einer kommt, wissen wir überhaupt gar nicht, was deren militärische Mission eigentlich wäre. Was soll die dort eigentlich vor Ort erreichen? Sind das vor allen Dingen Ausbildungsmaßnahmen? Ist das Logistik? Ist das Air Defense? Was wäre der militärische Auftrag einer solchen Truppe? Danach muss ich dann ja auch richten, welche amerikanischen Unterstützungsleistungen erforderlich sind. Das heißt, wir reden hier im Grunde über den dritten und vierten Schritt, bevor überhaupt klar ist, was die Grundbedingungen dieses Waffenstillstands sind, von dem wir bisher nur wissen, dass die Amerikaner den Ukrainern das vorgeschlagen haben. Die haben zugestimmt. Und jetzt ist eigentlich die putinische Seite dran, sich dazu zu verhalten, und die amerikanische Seite dran zu sagen, das sind die Terms, das sind die Bedingungen, unter denen das stattfinden kann. Solange wir das nicht wissen, bleibt es relativ theoretisch, was wir hier diskutieren, weil wir wirklich die Grundlagen noch gar nicht kennen.
Aber wie ist diese Situation aus Sicht der Ukraine, Herr Trubezkoi? Also Trump möchte Frieden nahezu um jeden Preis, auch auf Kosten der Ukraine. Europa soll übernehmen, soll sich um die Sicherheit im eigenen Territorium, also im europäischen Territorium, kümmern. Und dann kann er mit seinem coolen Buddy Wladimir Putin Weltpolitik machen. Da spielt dann weder die Ukraine noch das restliche Europa eine Rolle. Ist das die eigentliche Gefahr für ihr Land, wenn das so kommen sollte? Es spricht ja einiges dafür, dass es so kommt.
Es gibt definitiv zwei rote Linien aus ukrainischer Perspektive, die von Kiew niemals überschritten werden. Also die eine rote Linie ist, dass die Ukraine niemals okkupierte Gebiete als russisch anerkennen wird. Das wird einfach nicht passieren, sonst würde Russland dann sagen am nächsten Tag, ja, Kharkiv ist russisch, Sumy ist russisch, Odessa ist russisch, ob sie die Gebiete wirklich kontrollieren oder nicht, interessiert ja Russland nicht. Wir sehen ja, dass beispielsweise bei der Stadt Zaporizhia, die russische Armee keine einzige Sekunde lang kontrollierte, die aber trotzdem eine Art russisch ist, laut der russischen Verfassung. Und die andere rote Linie aus ukrainischer Perspektive ist die sogenannte Entmilitarisierung. Also Russland besteht in erster Linie auf der radikalen Verkleinerung der ukrainischen Armee und auf der radikalen Verkleinerung des ukrainischen Waffenarsenals. Das kommt natürlich für die Ukraine nicht in Frage. Worüber man diskutieren könnte, sind beispielsweise so Fragen der NATO-Mitgliedschaft, die der Ukraine auch gar nicht angeboten wird. Was ich mit Blick auf Verhandlungen allerdings, wie auch immer sie verlaufen werden, wie wann auch immer sie verlaufen werden, wirklich auch definitiv sagen muss. Also wenn wir beispielsweise von diesem Konzept der europäischen Friedenstruppen in der Ukraine sprechen, hat das auch mit der politischen Realität überhaupt nichts zu tun, weil also man kann einerseits Truppen in die Ukraine schicken, eigenwillig, aber sich vorzustellen, dass Russland in einem Verhandlungsprozess europäischen Truppen in welcher Form auch immer zustimmt, das ist politischer Wahnsinn. Darauf wird Russland niemals eingehen. Aber wie gesagt, also zwei große rote Linien habe ich quasi gemeint für die Ukraine. Also die wird die Kiewer Staatsführung niemals überschreiten. Über alles andere kann man in einer oder anderen Form diskutieren.
Die Frage ist ja, sind wir jetzt den Launen von Donald Trump ausgeliefert? Der sagt das heute so, morgen so. Es hängt an ihm. Es gibt offensichtlich ja auch wenig Widerstand in der US-Administration gegen diese Annäherungsversuche an Putin, die ja eigentlich das Narrativ der Russen bedient. Ist da niemand da, der ihm sagt, so geht das nicht? Oder ist das für ihn einfach ein Spiel und er versucht, Überzeugungen da umzusetzen, die eher zu einem New Yorker Immobilienmakler als zu einem US-Präsidenten passt?
Diese zweite Trump-Amtszeit ist deswegen so anders als die erste, weil tatsächlich niemand mehr da ist. Zumindest nicht im Weißen Haus und auch nicht mal im Kongress wirklich. Die Republikaner sind ihm komplett ergeben, soweit man sehen kann. Und die Demokraten im Kongress sind merkwürdig demoralisiert und meistens still. Und deswegen agiert er tatsächlich mit einer viel freieren Hand. In der ersten Amtszeit war seine Außenpolitik immerhin erkennbar, zum Teil als traditionelle republikanische Politik. Das ist nicht mehr der Fall. Es ist deswegen wirklich ein historischer Wendepunkt für die Vereinigten Staaten, dass wir nicht mehr mit den transatlantischen Verbündeten zusammenstehen in dieser Sache, sondern das in Frage stellen. Man kann die Wichtigkeit nicht genug betonen von diesem Schritt. Und ich würde sagen, kurzfristig ist Europa in der Tat muss versuchen, die Amerikaner trotzdem an Bord zu halten. Längerfristig muss Europa unbedingt autonomer, stärker werden. Es geht schon in die richtige Richtung. Es hat mehr erreicht, als viele je gedacht hätten seit dem 6. März. Und trotzdem, das ist ein langfristiges Projekt. Das kann nicht schnell diese Lücken sprechen, die von Jan Techow alle erwähnt wurden.
Ich würde gerne einhaken. Also ja, es stimmt, Europa muss sich selber ertüchtigen und zwar schnell. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel dran. Aber ich würde trotzdem davor warnen, dass wir das transatlantische Verhältnis jetzt schon abschreiben und so tun, als ob die NATO passé wäre und als ob quasi das alles gegessen wäre und jetzt müssen wir alle Hoffnung auf die Europäische Union setzen, damit die zu einem Sicherheitsakteur werden könnte. Also wir sollten sehr vorsichtig sein, auch in unserer Rhetorik. Das vermisse ich ehrlich gesagt bei manchen Entscheidungsträgern auf dieser Seite des Atlantiks, dass man hier vorsichtiger formuliert und nicht immer so absolut formuliert. Wir wissen einfach nicht, wo es lang geht. Ja, die Tendenzlinie, die ist völlig klar. Wir sehen gerade sehr viele erschreckende Dinge aus Washington, die so für die überzeugten Transatlantiker wirklich schwer zu verdauen sind. Aber wir sollten diese Partnerschaft nicht vorschnell abschreiben, einfach auch deshalb, weil sie so unglaublich wichtig für uns ist. Und deshalb wäre es schon angebracht, dass man auch in der Rhetorik sich mäßigt. Donald Trump und seine Administration, die registrieren das sehr genau, wer sich abfällig äußert über sie. Und man kriegt es direkt zurück serviert mit einer Retourkutsche. Also für die Entscheidungsträger wäre Keir Starmer zum Beispiel ein gutes Vorbild, der immer sehr zurückgenommen formuliert, der in wunderbar britischer Höflichkeit gegenüber Donald Trump formuliert. Und damit, glaube ich, fährt man am Ende besser, als wenn man möglichst markige Worte wählt, die vielleicht bei einem heimischen Publikum gut ankommen, aber halt politisch nicht unbedingt klug sind. Und einen letzten Gedanken würde ich gerne noch ergänzen. Wir reden jetzt immer über eine mögliche Waffenruhe in der Ukraine. wie man da hinkommen könnte, was die Europäer tun müssen. Wir müssen uns immer vergegenwärtigen, für Russland geht es nicht nur um die Ukraine, sondern es geht ums große Ganze. Also es geht nicht um ein Fleckchen Land in der Ukraine, sondern es geht um die Zerstörung der Ukraine als souveränem Staat. Und es geht um eine fundamentale Neuordnung der europäischen Sicherheitslandschaft, also eigentlich um eine Aufteilung Europas in Einflusssphären. Mhm. Und insofern muss es uns wirklich, es geht um unsere Sicherheit, geht nicht nur um die Ukraine. Wir sollten nicht so distanziert über dieses Problem sprechen.
Herr Techau, ich habe ja nicht umsonst, um jetzt an das anzuschließen, was Frau Greutel sagt, am Anfang dieses Framing zitiert von Norbert Röttgen von Verhandlungstisch und Speisekarte. Stehen die Europäer, steht Europa auch auf der Speisekarte?
Ja, eindeutig. Also das ist, für Putin kann man das ganz sicher so sehen. Was Frau Greutel gesagt hat, ist ganz zentral. Das strategische russische Ziel ist es, Europa von den Amerikanern abzutrennen, also diese atlantische Sicherheitsallianz zu lösen und gleichzeitig die Europäer auch, soweit es irgendwie geht, untereinander zu spalten und irgendwie in Portionen aufzuteilen, die man dann leichter manipulieren und leichter bewegen kann im russischen Sinne. Das ist das eigentliche Ziel. Das ist ein ganz, ganz uraltes russisches Ziel. Und Putin ist jetzt so nah dran wie kein russischer Führer vor ihm, weil eben Präsident Trump im Weißen Haus einen Teil zumindest der russischen Agenda übernommen hat. An dem Ukraine-Exempel sozusagen wird das jetzt sozusagen en miniature ausgefochten. Aber für Putin ist die Ukraine im Grunde nur ein Mittel zum Zweck, um diesen Spaltpilz in diese atlantische Sicherheitsgemeinschaft hineinzubringen. Und das ist auch der eine Punkt, den ich noch anführen möchte. Was Frau Greutel gesagt hat, ist richtig. Man sollte das nicht sozusagen jetzt alles irgendwie gleich mit ausschütten. Es gibt auch noch transatlantische Banden, die halten. Aber gleichzeitig muss man eben auch anerkennen, und ich bin als wirklich alter Atlantiker da nicht verdächtig, das leichtfertig zu tun, dass unabhängig davon, ob die NATO jetzt ihren Gipfel auch wirklich abhält und die Strukturen dieser Institutionen erstmal weiter existieren, dass das Vertrauen in Artikel 5 in die Frage, ob Amerika tatsächlich die europäische Sicherheit als seine eigene Sicherheit betrachtet, dieses Vertrauen ist jetzt schon erschüttert auf eine Art und Weise, die auch nicht leicht zu reparieren sein wird. Und deswegen ist es unabhängig davon, sozusagen, wie viel Wert wir auch auf die NATO noch legen. Die Hausaufgabe ist für die Europäer immer die gleiche. Die eigene Ertüchtigung, die vor 10 oder 15 Jahren hätte einsetzen müssen, muss jetzt tatsächlich vorangetrieben werden. Das ist übrigens auch etwas, was die Amerikaner ja selber wollen und sich gar nicht gegen die Amerikaner richtet. Es ist in unserem Sicherheitsinteresse und unabhängig davon, wie man jetzt sonst noch so in dieser Gemengelage zum Atlantizismus stehen mag, diese Aufgabe ist zentral und das betrifft die Bundeswehr in Deutschland genauso wie die anderen Europäer, die alle nicht gut dastehen und die alle erheblich mehr tun müssen, damit wir diese Lücke schließen können, soweit wir sie überhaupt schließen können als Europäer.
Herr Drubetskoy, wenn es den Europäern nicht gelingt, in absehbarer Zeit tatsächlich militärisch eine bedeutende Macht zu werden, wenn sich die USA weiter zurückziehen, wenn Putin weiter aufrüstet, Sie sagen, die Widerstandsfähigkeit der Ukraine sei enorm, das sieht man ja auch seit dem Februar 2022. Aber befürchten Sie nicht doch, dass Ihr Land überrannt werden könnte und dann sehr viele Menschen einfach nur noch eine Möglichkeit haben zu fliehen?
Natürlich befürchte ich das. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, also es ist nicht so, dass morgen oder übermorgen russische Panzer wieder vor Kiew stehen, wie im Februar 2022. Aber generell ist die ukrainische Staatlichkeit nicht weniger bedroht als damals, zumindest mittel- bis langfristig und auch über aktuelle Kampfhandlungen hinaus. Wie schon anfangs angesprochen, also Russland fährt ganz bewusst die Strategie des langen Abnutzungskrieges und setzt da bei weitem nicht nur rein militärische Argumente ein. Also es geht oft gar nicht nur darum, ob die russischen Truppen 20 Kilometer westlicher vorrücken oder nicht. Es geht um allgemeine Erschöpfung der Gesellschaft, es geht um Desinformation, es geht um Diskreditierung der hiesigen Mobilmachung, die Delegitimierung der hiesigen Staatsführung und natürlich wird die Gesellschaft mit der Zeit müder und weil selbst wenn irgendwann ein Waffenstillstand erreicht werden sollte, ist es, glaube ich, insgesamt davon auszugehen, dass die nächsten Jahre und Jahre und Jahre von diesem russisch-ukrainischen Konflikt geprägt werden. Es beginnt ja bald auch das 12. Jahr. Und von daher ist die Lage tatsächlich ernst und völlig auszuschließen, dass innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre noch, sage ich mal, so 10 Millionen Ukrainer in die EU flüchten müssen. Das kann ich nicht tun. Also das ist durchaus eine reale Perspektive. Also ich glaube jetzt zwar nicht, dass das Russland-Strategie wirklich auch aufgeht im Endeffekt, aber ich glaube, gerade Deutschland sollte sich diesbezüglich auch wirklich große Sorgen machen.
Ist ja immer wieder der Verdacht, hinter diesem Verhalten von Trump und der Neuausrichtung der USA steht in Wirklichkeit noch ein ganz anderer Deal, dass Trump Putin auf seine Seite ziehen will in der großen Auseinandersetzung mit China, die sich dann ja auch auf die andere Seite des Globus verlagern wird, also in den Pazifik hinein. Und dass Trump dafür bereit ist, Europa, ja, zumindest einer Vorherrschaft Russlands auch auszuliefern. Ist das ein realistisches Szenario? Wird das tatsächlich in den USA gedacht? Auch wenn man bedenkt, dass Europa ja auch eine enorme ökonomische Bedeutung hat, auch für die USA. Ob man da einfach auf diesen Markt und auf diese Handelsbeziehung so einfach verzichtet, nur weil man China klein halten will?
Erstens ist Trump kein wirklich strategischer Denker. Es gibt auf jeden Fall Menschen in der Republikanischen Partei, in den verschiedenen Thinktanks in Washington, die als zentral eine Spaltung zwischen Russland und China sehen und auf jeden Fall China als die primäre Bedrohung auch interpretieren. Aber Trump als Dealmaker, er ist ein Transaktionalist. Für ihn ist alles immer eine Transaktion in diesem Moment. Deswegen würde er auch einen Waffenstillstand eigentlich als einen Frieden gerne verkaufen. Er ist jemand, der in diesem Moment denkt, er möchte die Formalitäten, das Unterschreiben von irgendeinem Vertrag, all das wäre für ihn wichtig, weil dann steht er in der vollen Aufmerksamkeit als der Dealmaker. Aber er denkt wirklich nicht in diesem strategischen Sinne langfristig. Und was wir auf jeden Fall von ihm wissen, das sagte er auch in seiner Amtseinführung, ist, dass er durchaus Fan einer alten Doktrin ist. Das heißt, the Monroe Doctrine, das war die Idee, dass eine Supermacht, eine Macht in seiner Region praktisch freie Hand haben soll. Also Amerika dann eben in der nördlichen Hemisphäre, dass praktisch Amerika bis zum Ende des Territoriums sich ausweiten kann und soll. Das ist eine Doktrin aus dem 19. Jahrhundert, die er zitiert hat in seiner Amtseinführung. Das heißt, die Idee, dass ein Land wie Russland eine primäre Macht in seiner Region hat, das ist eine Idee, die Donald Trump eigentlich auch unterstützen könnte. Also seine Idee von internationaler Ordnung ist die Ordnung der Stärkeren, dass die praktisch, also die Schwächen müssen einfach ja, sich ergeben.
Wenn die Amerikaner das wirklich glauben, dass sie einen Spalt
setzen. Ich sagte nicht die Amerikaner.
Nein, also
ich sagte
die gegenwärtige Regierung im Weißen Haus und die Strategen um Trump herum glauben, dass sie Russland irgendwie von China lösen müssen, um dann China effektiver bekämpfen zu können. Das ist aus meiner Sicht eine völlig bizarre Vorstellung, weil da ein fundamentales Missverständnis vorherrscht. Die Interessengemeinschaft zwischen Russland und China richtet sich ja gemeinschaftlich gegen eine westliche und amerikanische Vorherrschaft. Das heißt, es geht hier überhaupt nicht darum, ob man sozusagen gemeinsam den Kampf gegen China führen kann, sondern Russland und China sind sich ganz einig, dass diese amerikanische Vormachtstellung fallen muss. Und das ist diese Bande ist da und die wird man auch um den Preis Europas sozusagen den Russen nicht austreiben können. Zu glauben, dass man einen sauberen europäischen Schauplatz irgendwie den Russen überlassen könnte, um sich dafür dann unabhängig davon China widmen zu können aus Washingtoner Sicht, ist ein Irrglaube. Der Angriff Angriff auf diese westliche Vorherrschaft findet an allen Stellen gleichzeitig statt und lässt sich nicht so intellektuell sauber zwischen zwei unterschiedlichen und voneinander unabhängigen Schauplätzen auftrennen. Und deswegen ist es aus meiner Sicht eine völlig bizarre Vorstellung, so zu denken. Aus chinesischer und russischer Sicht stehen die Amerikaner selber auf der Speisekarte. Denn es geht darum, deren Vorherrschaft und deren Prädominanz in der Welt sozusagen zu brechen. Und das kann sich ein Trump gar nicht vorstellen, der in der Illusion lebt, sozusagen universell stark zu sein und niemanden sonst zu brauchen. Mhm. Aber diese amerikanische Vormachtstellung ist brüchig und die Chinesen und die Russen wissen das ganz genau und haben das gemeinsame Interesse, da anzusetzen.
Das heißt, Frau Greutel, dass diese Naivität, die Donald Trump da offensichtlich hat mit diesem globalen Deal, ist das die eigentliche Gefahr für die internationale Sicherheit?
Ich glaube, man könnte sehr viele Gefahren nennen, die es gibt momentan. Aber ich würde hier Jan Techer absolut zustimmen. Also Russland und China teilen so viele Interessen. Und das Hauptinteresse ist, die USA vom Thron zu stürzen als dominante Macht in der Welt. Und Putin spielt es auch sehr geschickt. Wenn man sich seine Reden anschaut, er spricht jetzt immer wieder von liberalen Eliten oder den Eliten im Westen, die für alles verantwortlich seien. Das ist genau die Terminologie, die Donald Trump nutzt. Also er versucht da, Donald Trump eigentlich so auf seine Seite zu ziehen und damit eigentlich ihn zum Handlanger zu machen, zur Selbstschwächung der USA. Und das ist schon eine riesengroße Gefahr, weil die USA momentan eigentlich genau die Pfunde, die sie besitzen als Großmacht, aufs Spiel setzen, nämlich die Verlässlichkeit, das Allianzsystem. Das ist ja eigentlich der Neid aller Wettbewerber auf internationaler Bühne, weil die USA so ein weit verzweigtes Allianzsystem haben. Das wird momentan absolut ramponiert durch Donald Trump. Und da wird es natürlich sehr genau registriert in Asien, im Indopazifik, was die USA in Europa machen. Also diese Trennung von Regionen, die funktioniert überhaupt nicht. Zumal auch natürlich China längst in unserer Region ein Spieler ist. Das darf man auch nicht vergessen. Russlands Krieg gegen die Ukraine wird ganz massiv auch unterstützt durch China.
Herr Trubezko, ganz am Ende der Sendung die Frage auch, eigentlich ist die letzte Hoffnung für die Ukraine, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, ist ja Europa. Im Moment nicht stark genug, ist ein wirklicher Schutzschild für die Ukraine zu sein. Ist das trotzdem das, worauf Sie in der Ukraine am meisten setzen, dass sich Europa A behaupten kann und B dann auch mit einer entsprechenden Stärke sich schützend vor die Ukraine stellt?
In der Ukraine ist man sich, glaube ich, bewusst, dass man sich im schlimmsten Fall auf sich alleine gestellt. Also man ist vom Westen im Allgemeinen zu oft enttäuscht worden in all diesen Jahrzehnten. Aber die politische Realität ist ebenfalls, dass die Ukraine, dass das Europa für die Ukraine, dieses große Europa mit Norwegen, mit Großbritannien, der neue strategische Partner Nummer eins ist. Es ist im strategischen Sicherheitsinteresse sowohl von der Ukraine als auch von Europa, dass die Ukraine diesen Krieg und insgesamt den russischen Angriff überlebt. Und von daher ist es natürlich jetzt, wie banal es auch klingen mag, auch für Europa selbst 5 vor 12. Also man erkennt an, dass es tatsächlich jetzt Anstrengungen unternommen werden, eine andere Stufe zu erreichen. Natürlich herrscht es hier trotzdem Missverständnis, denn das, was jetzt passiert, auch mit der US-Beziehung, war relativ offensichtlich, dass es zumindest möglich sein könnte, dass man 3 Jahre, ich würde jetzt nicht sagen vergeudet hat, aber trotzdem nicht so viel gemacht hat, wie es möglich gewesen wäre. Aber anders als sich auf Europa zu verlassen, da gibt es für die Ukraine einfach keinen Ausweg. Aber Europa verlässt sich im Moment auch sehr, sehr stark auf die Ukraine und auch hier gibt es eigentlich keine andere Wahl, denn sonst, also sollte Russland diesen Krieg gewinnen, egal ob Russland dann militärisch vorliegt oder nicht, aber sie können, glaube ich, sicher davon ausgehen, dass radikal rechte, radikal linke, latent pro-russische Kräfte quasi überall in europäischen Hauptstädten, in Regionen sitzen. Das wäre halt eine natürliche Entwicklung.
Vielleicht auch ganz kurz noch am Ende der Sendung, wird uns diese europäische Schlafmützigkeit der letzten Jahre, nichts getan zu haben, nicht wirklich was getan zu haben, noch leidtun?
Ja, die kommt ja jetzt schon auf uns herab. Wir sind kein Akteur, sondern wir warten darauf, was andere vorlegen. Also wir sind schon passiv, das haben wir uns sozusagen schon eingebrockt, dass wir eigentlich kein Akteur, kein Spieler mehr sind in unserem eigenen europäischen Sicherheitsraum. Zweitens werden wir uns jetzt auf eine Art und Weise im Schnelltempo ertüchtigen müssen, um mal dieses freundliche Wort zu benutzen. Wir werden im Wesentlichen einen großen Teil unserer Militärbestände auf eine Art und Weise aufblähen müssen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und das wird ja auch innenpolitische Folgen haben, weil das Verteilungskämpfe nach sich zieht. Wir werden Gelder rumschiften müssen. Das wird wehtun.
Damit sind wir beim Thema der morgigen Sendung, haben Sie ein schönes Stichwort gegeben. Ich bedanke mich bei Melinda Crane, bei Gerlinde Greutel, bei Jan Techau und zugeschaltet aus Kiew, Denis Trubezkoi. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde Rechnung. Ohne die Opposition zerplatzen die schwarz-roten Finanzträume. Und da geht es ja nicht nur um die Verteidigung. Aktuell ist bei Phoenix der Tag, moderiert von Thomas Bade, darin unter anderem der Wehrbericht, der heute vorgestellt worden ist, hat ja mit unserem heutigen Thema auch etwas zu tun. Zum letzten Mal vorgetragen von der aktuellen Wehrbeauftragten Eva Högl. Bleiben Sie bei uns.